bin zwar erst 33, aber ich habe trotzdem schon drüber nachgedacht viel, dass ich selber wahnsinnig nach einem Zustand lechze, wo ich auf der Bühne komplett loslassen kann und mich wirklich emotional und körperlich so völlig auf die Musik einlassen kann. So ein bisschen so ein Zustand wie so in der Disco und du hast genau die richtige Menge getrunken und es ist genau die richtige Musik mit genau den richtigen Leuten im richtigen Moment und du tanzt und tauchst einfach ab.
Ihr hört den Jazz Moves Schnack mit Stefanie Lottermoser und Jan Persch.
Moin Steffi.
Moin Jan.
Wir sind zusammengeschaltet via Zoom einmal mehr. Es ist ein Jammer, denn gerne wären wir denn eigentlich doch zusammen an einem Tisch, aber das kriegen wir noch hin bald. Wir sind zusammengeschaltet. Wir haben als Gast aus Österreich, aus Wien, Lukas Kranzelbinder. Hallo Lukas.
Hi.
Moin, das ist eine Premiere. Wir sind zum ersten Mal in drei Städten. Ich bin in Leipzig, Steffi in Hamburg, du in Wien. Das gab es auch nicht.
Es ist sehr schön. Es fühlt sich trotzdem an, als ob wir gegenüber voneinander sitzen würden.
Ja,
Fast, fast.
Ich sehe da deine Pflanze im Hintergrund. Du hast einen grünen Daumen, hoffe ich. Ich glaube, die Sonne scheint auch bei euch. Herrlich. Wien, wie es blüht und lebt.
Ja, Wetter ist aber eigentlich schlecht. Das täuscht. Aber es ist Sonne, das stimmt schon. Jetzt plötzlich kommt die Sonne raus, wenn man dann irgendwie so ein Interview hat, damit doch alle glauben, in Wien ist alles immer super. Aber eigentlich ist
Ganz
es
genau so.
total kalt geworden die letzten Tage. Jetzt ist irgendwie plötzlich wieder Winter. Fast. Naja,
So ist
aber
es
noch
mit
alles
diesem
gut.
Oktober. Ja.
Ja.
Lukas, die Eingangsfrage, die ich mir überlegt habe, ist, vielleicht nicht, kann man nicht leicht beantworten, weiß ich nicht. Was hat Wien, was Hamburg nicht hat?
Sehr viel, glaube ich, zum Glück und auch leider. Es ist ja immer so ein Ding mit den verschiedenen Städten. Also für mich ist Wien seit vielen Jahren eigentlich auf jeden Fall die einzige Stadt, in der ich mir vorstellen kann zu leben. Zum Glück lebe ich auch hier, denke ich mir immer. Ich habe es mir ja nicht ausgesucht, sondern das ist irgendwie so passiert. Aber nachdem man ja als Musiker relativ viel von anderen Städten so mitbekommt und auch relativ viel in anderen Städten verbringt, merkt man so ein bisschen plötzlich, was für Vorteile die eigene Stadt hat, glaube ich. Und ich finde nach wie vor, dass in Wien eigentlich das Verhältnis von dem, was du der Stadt geben musst und was du dafür bekommst, das Beste ist auf der Welt. Also sowohl jetzt ganz banal gesagt tatsächlich, was die ganzen Preise und so, was alles so kostet an Essen, an Aktivitäten, an Kultur, an allem, was du so fürs tägliche Leben brauchst, was deine Seele braucht. Aber auch so an dem, wie weit du zum Beispiel fahren musst, um in der Natur zu sein, oder wie weit du fahren musst, um in einem super Jazzclub zu sein oder so. Es ist so eine sehr gute Mischung aus doch einer relativ guten Infrastruktur, finde ich, aber alles sehr überschaubar. Also es ist ja, es
Ja.
gibt sich ganz gern als Weltstadt, aber so von der Größe her, alle, die mal in wirklichen Weltstädten waren, wissen, dass es ja irgendwie also so ein paar, also wenn wir mal 10 U-Bahn-Stationen fahren müssen, dann hat man schon das Gefühl, dass man irgendwie eine halbe Weltreise macht. Aber ich finde, das hat sehr viele Vorteile. Also vor allem seit ich Familienvater bin, merke ich das nochmal verstärkt, wie schnell du einfach am Abend dann auch schnell mal bei einem Konzert oder
Ja.
so bist. Das ist irgendwie super. Und also das sind jetzt mal die Vorteile von Wien. Ich liebe aber Hamburg auch sehr, muss ich sagen. Also es gibt natürlich dann wieder andere Aspekte bei der Stadt, die ich nicht so gut kenne, weil ich ja noch nie so lang dort war, aber jetzt war ich ein paar Mal schon dort, immer ein paar Tage und ich würde fast sagen, dass Hamburg meine Lieblingsstadt in Deutschland ist eigentlich.
Na, sogar vor München.
Ja,
Wieso denn
also auf
sogar?
jeden Fall vor München.
Okay.
Ja,
Wieso
sorry
sagst du sogar?
München.
Ich weiß auch nicht, ich dachte gerade, vielleicht weil ich noch las, weil du da immer noch gern zurückblickst auf deinen Unterfahrt-Gig, den ihr hattet mit Shakes Du, 5 Nächte hintereinander. Aber stimmt natürlich, Hamburg hat natürlich einfach den perfekten Mix eigentlich aus schöner Natur, aus Elbe, aus Clubkultur. Aber wir wollen jetzt auch keine Hamburg-Werbesendung machen. Ich dachte nur, du hast ja zu allem eigentlich mal was zu sagen. Wenn man dich trifft, Lukas, ja, wie kann man sich das vorstellen? Ich weiß nicht, Lukas Kranzelbinder, mir fällt jetzt kein passender Vergleich ein, ob er welche Stellung er in Wien hat oder so, aber er ist unglaublich, weil Lukas hat immer Geschichten, Lukas hat immer was zu erzählen und Du bist mir damals aufgefallen, ich weiß gar nicht, ob es damals Shakes Du schon gab, dass du allen, du bist allen entgegengekommen, hast auf alle zugegangen, hast mit allen geschnackt, du bist gar nicht so dieser Klischee-Jazzer oder Klischee-Bassist, der sich so ein bisschen zurückzieht und so abwartet, sondern ja, also ich finde, ich kenne, glaube ich, keinen Bassisten, der so drauf ist wie du.
Das nehme ich als großes Kompliment natürlich gerne an, das freut mich auch. Ich glaube, wir kennen uns auf jeden Fall schon länger, als es Shakes Du gibt. Also Shakes Du gibt es ja jetzt 5 Jahre und ich habe das Gefühl, wir kennen uns doch sicher schon viel länger als 5 Jahre, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht, also für mich ist es so, tatsächlich auch auf die Musik umgemünzt, dass für mich eigentlich der Reiz in all dem liegt, in was passiert in der Verbindung mit anderen Menschen. Also sowohl beim Reden als auch beim Spielen. Ich bin überhaupt nicht so der Solo-Künstler, der sich in sein Kammerl einsperrt und Wochen, Monate lang an Dingen tüftelt, alleine, sondern mich interessiert eigentlich, sobald ich irgendwas finde, interessiert es mich, wie das mit jemand anderen klingt und was das in dem anderen bewirkt. Und ich glaube, wenn du das sagst, dass das irgendwie auch, dass ich auf alle immer zugegangen bin und mit allen gesprochen habe, also ich glaube, mit allen ist es nicht ganz so, aber auf jeden Fall mit vielen aus der Szene halt. Ich habe einfach irgendwie, glaube ich, irgendwie so ein Ding in mir, dass überall, wo man hinkommt, gibt es einfach ganz, ganz andere Sichtweisen und ganz andere Typen und alle zu treffen und mit denen sich auszutauschen, inspiriert einen, also mich inspiriert das nach wie vor total. Also in jeder Stadt, in der ich bin, versuche ich irgendwie Leute vor Ort irgendwie zu treffen und mit denen zu schnacken, wie ihr so sagt, weil es verändert einen immer in seinem Weg und ja, also von dem her, ja. Ich bin schon ein Quatscher, glaube ich, ja, hast du schon recht.
Ja. Genau, und Schnacken klingt irgendwie ein bisschen eleganter als Quatschen. Deswegen sind wir auch nicht der Jazz Moves Quatsch, sondern der Jazz Moves Schnack. Und im Schnack steckt es eben drin. Im Schnack steckt dieses, man plaudert entspannt, man beredet vielleicht vermeintlich lockere, oberflächliche Dinge, aber es kann auch durchaus in die Tiefe gehen. Also ein Schnack ist irgendwie, mir fällt jetzt auch kein anderes deutsches Wort ein, was dem entspricht. Ne? Es ist so, hat was von Plaudern. Aber ich würde fast behaupten, ein Schnack geht mehr in die Tiefe als Plaudern. Aber da sind wir jetzt so bei so Wortklaubereien. Wie siehst du das, Steffi?
In Bezug auf den Schnack? Ich wollte eigentlich gerade was anderes sagen, bevor okay, wir uns bitte. Jetzt hier weiter in Etymologie ja. verlieren, was Richtig. Wir gerne auch tun können, aber vielleicht ein andermal. Ich finde, dass das, was du, Lukas, was du gerade gesagt hast, wie gerne du neue Menschen triffst und wie wichtig du das findest, dich auch in anderen Städten immer direkt zu connecten. Ich finde, das strahlt auch die Musik gerade von Shakes Du sehr stark aus. Also es ist ein wahnsinnig dichtes, aber gleichzeitig freies Kommunikationsnetz, was ihr da aufbaut, finde ich. Ich kannte dich außer von Shakes Du ehrlich gesagt nicht. Wir haben uns auch erst einmal getroffen, das ist aber auch schon eine Weile her, in Kempten beim Jazzfrühling waren wir gleichzeitig alle beim Catering, aber da haben wir gleichzeitig gespielt und haben uns deswegen auch nicht gehört. Aber das war das einzige Mal, dass wir uns überhaupt gesehen haben. Und auch letztes Mal, als ihr in Hamburg gespielt habt, war ich leider auch nicht zu Hause. Deswegen hoffe ich, dass ich euch bald mal endlich persönlich live hören kann. Aber ich finde, das, was du über deine Herangehensweise zu Städten und zu Menschen sagst, das spiegelt auch ganz klar deine und eure Musik wieder von Shakes Du. Also das ist sehr, sehr, es springt und spricht die Leute an. Das ist sehr direkte Kommunikation. Man hat fast das Gefühl, man möchte manchmal antworten. Das stand ja auch, glaube ich, damals in diesem Zeitartikel, der in diesen 5 Tagen München entstanden ist, dass die Leute aus dem Publikum dann auch schreien, weil sie mit euch sprechen möchten. Und das finde ich schon sehr treffend dann für dich als Person und für das, was du musikalisch da aufbaust.
Ja, das freut mich auch total, dass man das in der Musik auch hört, auch selbst wenn man es nicht live erlebt. Also es ist aber auch was ich irgendwie auch selber erst entdecke so in letzter Zeit. Also es passiert irgendwie so ein bisschen so eine Selbstanalyse, weil wenn man halt auch irgendwie ganz oft dann in so Interviews Sachen gefragt wird und dann plötzlich irgendwie über das nachdenkt, über was man ja so gar nicht, also man eigentlich mache ich normalerweise immer und denke nicht so viel drüber nach, aber dieses Kommunikationsding mit dem Publikum ist echt krass, weil ich merke, wie unfassbar wichtig mir das ist. Also wie wichtig mir das auch tatsächlich emotional ist. Also so auf der Bühne. Wir haben jetzt so in Frankreich 2 Konzerte gespielt Ende August und da hatten wir den größtmöglichen Unterschied. Da gab es ein Konzert zuerst, unser erstes, das wir je in Frankreich gespielt haben. Alle waren sehr aufgeregt. In Nantes, so ein Open Air, in einem Burghof, wunderschön. Und wir haben gespielt und die Leute haben gebrüllt. Da gab es so eine Gruppe an Leuten, die haben irgendwie Astrid haben sich total mit Astrid identifiziert und haben gebrüllt, wenn die gespielt haben. Das ist so ein bisschen, also es war zuerst war so, wow, was ist, also so fast so ein
Man
bisschen
muss kurz sagen, krass. Astrid ist eure neue Saxophonistin.
Genau, Astrid Wiesinger. Und dann, die haben das abgefeiert, das ganze Konzert, das war unglaublich. Und zuerst war das irgendwie so ein Überraschungsmoment, aber das hat einfach total viel gemacht, sowohl mit der Musik als auch mit uns. Und dann gab es am nächsten Tag ein Konzert, wo wir erst um 12:30 in der Nacht gespielt haben, von 12:30 bis 2. Und alle waren schon total betrunken und müde im Publikum und so. Und da kam total wenig zurück, weil die einfach alle schon, die waren so fertig. Ich habe in deren Augen geschaut und die waren so durch und besoffen teilweise. Und ich habe aber dann gemerkt, wie wir einfach, also wie stark unsere Musik auch davon lebt, dass was zurückkommt und dass da eine Antwort zurückkommt. Weil wenn du so viel Energie in den Raum reinschickst und du merkst irgendwie, dass das aufgenommen wird und zurückgeworfen wird, das ist total essentiell. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich das davor in anderen Bands nicht ganz so in dieser Form hatte. In Interzone im Trio auch, weil das auch eine sehr energetische Band ist und das auch sehr oft passiert. Aber ich merke, dass einfach so die Gruppenenergie von 7 Leuten, die sowas, wenn alle quasi auf einer Schiene sind und alle mit derselben Intention rausgehen und das spielen, wenn du das rausschickst, dann hat das so einen Sog, dass das zurückkommen muss irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Das ist schon echt auch faszinierend. Weil ich sage das nur so, weil es gibt ja auch tatsächlich sehr viel, es gibt echt einige Leute, die total unabhängig vom Publikum auch ihre Musik praktizieren. Was ich auch total spannend und finde und auch respektiere, dass du einfach quasi, dass quasi die Musik die oberste Maxime ist, und was bei mir auch so ist, aber das quasi so unabhängig, ob da jetzt eine Person ist oder 100 oder 1000 und unabhängig, wie die reagieren, das ist eigentlich total egal. Die gehen einfach rauf und spielen ihr Ding und gehen wieder. Und irgendwie finde ich das faszinierend, dass es da so riesen Unterschiede gibt.
Absolut. Habt ihr dann Streaming-Konzerte gespielt in letzter Zeit, wenn du das gerade sagst mit der Connection zum Publikum?
Wir haben nur eines gespielt. Also mit Shakes Two haben wir gar keins gespielt. Das würde ich auch nicht machen, glaube ich. Also das macht auch bei der Band gerade aus dem Sinn nicht wirklich viel Sinn.
Mhm. Ja.
Abgesehen davon, dass der Aufwand unfassbar groß wäre. Mhm. Aber wir haben ein Streaming-Konzert gespielt mit Interzone, weil wir unser 10-jähriges Bandjubiläum im Januar gefeiert haben und einfach niemand kommen durfte. Das war so bitter. Und das Porgy & Bess in Wien hat ja ein wahnsinnig gutes Streaming-System aufgebaut. Gleich am Anfang der Pandemie, ist total krass. Also Sporgi hat echt sofort reagiert und das hat total umgeschaltet. Es hat niemand gedacht. Christoph war immer total gegen das und hat einfach sofort reagiert, hat jetzt total krasses Ding gebaut und alles. Und es ist wirklich irre. Und wir haben dort tatsächlich aber das auch so gemacht, dass wir dieses Streaming-Konzert dann nicht einfach gespielt haben, sondern wir haben da so eine Jubiläumsveranstaltung draus gemacht und so ein. Wir haben zum Beispiel ein Glücksrad. Schaut mal, das steht hier im Eck. Hier steht das Interzone Glücksrad. Das haben wir bauen lassen und dann haben wir so eine Glücksrad-Sendung draus gemacht, wo wir am Glücksrad gedreht haben und quasi je nachdem, welche Jahreszahl gekommen ist, dieses Stück haben wir gespielt. Und dann gab es auch, habe ich so aus 10 Jahren Interzone die ganzen Aufnahmen, die Bootlegs und so rausgesucht und wir haben uns 10, also ich glaube, wir haben 9 Nummern oder so gespielt und haben 9 verschiedene Appläuse von 9 verschiedenen Venues uns immer einspielen lassen, nachdem wir fertig waren. Und das war super, weil das war wirklich auch, zuerst haben natürlich alle die Augen verdreht und gesagt, Alter, krass, Applaus einspielen, das geht gar nicht. Aber das war so wichtig in diesem Moment aus diesem Ding was zu bauen, was irgendwie dann auch Spaß machte.
Ja. Lukas, wir reden schon fast eine Viertelstunde und wir haben dich noch nicht vorgestellt. Es sind eine Menge Narben gefallen, die vielleicht nicht jedem, hoffentlich jedem, eigentlich ein Begriff sein müssten, wenn man sich ein bisschen für Jazz in Mitteleuropa interessiert. Aber dennoch gibt es möglicherweise ja ein paar Leute, denen das irgendwie in Gang ist, die unter einem Stein in einer Hütte in Nordnorwegen gelebt haben die letzten 6 Jahre. Deswegen, Lukas Kranzelbinder in 30 Sekunden. Felix, bitteschön.
Lukas Kranzelbinder wurde 1988 im österreichischen Klagenfurt geboren. Der Bassist studierte Jazz in Wien und im oberösterreichischen Linz, wo er den Trompeter Mario Rom traf. Ihr Trio Interzone mit Schlagzeuger Herbert Pirker gibt es seit 2011. Aufmerksamkeit erregte Lukas vor allem mit seiner eigenen in Wien und Berlin beheimateten Band Shake Stew. Ihre Mischung aus Afro, Blues, New Orleans und Free Jazz wird seit 2016 auf Festivals europaweit gefeiert. Das Septett Shake Stew bekam 2021 den Deutschen Jazzpreis als Band des Jahres international. Außerdem spielt Lukas in der Surfrock-Jazzband Expressway Sketches. Lukas lebt mit seiner Familie in Wien und arbeitet als Bassist, Komponist und Manager.
Vielen Dank, Felix. Interessant fand ich, ich war auf deiner neuen Website, sehr schick, habe mich richtig verloren, auf shakestu.com und auf, ich glaube, lukaskranzelbinder.com, sehr hübsch, gab es, glaube ich, lange nicht. Da gibt es sehr viel zu lesen, viele Kritiken, schöne Fotos, schöne Links, sehr schön aufgebaut. Und in der Kurzvita über dich steht eben auch ganz oben drin Bassist, Komponist und Manager. Fand ich interessant, ich wusste das natürlich, dass du managst, aber du siehst es quasi auf einer Ebene. Du siehst, es ist quasi fast dieselbe Wichtigkeit wie deine Tätigkeit als Bassist und Komponist?
Nee, also nicht, dass es mir so wichtig wäre oder so viel bedeuten würde, aber ich habe mir gedacht, dass es einfach für Leute, die sich über mich informieren wollen und mich nicht kennen und darauf gehen, einfach wichtig ist zu wissen, dass das ein ganz großer Aspekt ist, den ich mache. Und ich denke auch tatsächlich, dass sich meine Arbeit sehr, sehr stark von dem absetzt, was andere Kolleginnen und Kollegen in dem Feld machen. Also einfach nur vom Umfang her, glaube ich, jetzt ohne mich da jetzt selbst loben zu wollen, aber nur so, dass ich kenne, glaube ich, wenige, die quasi die unter Anführungszeichen Bandmanagement, Booking, Verwaltung und was weiß ich alles in dem Umfang betreiben wie ich. Und drum hat sich's für mich halt irgendwie natürlich angefühlt, das draufzuschreiben. Ist natürlich ein schrecklicher Begriff. Also Management und Manager ist ein ganz schlimmer Begriff, aber es gibt auch irgendwie keinen anderen. Und es gibt tatsächlich auch Leute, die finden das dann auch ganz interessant, wenn das da draufsteht. Und ich glaube, ich habe es auch deshalb dazu geschrieben, weil ich prinzipiell Interesse habe, mich in dem Bereich auszutauschen auch. Also Leute, die nach mir suchen zum Beispiel und in dem Bereich arbeiten. Ich bin total offen, mich interessieren total viele Aspekte im Managementbereich, im Musikszenebereich, Musikentwicklungen, wie die Leute arbeiten. Genau darum steht das da.
Ja, und Steffi ist ja auch ihre eigene Managerin, ne?
Ja. Ja, wobei bei mir ja dadurch, dass ich unter meinem Namen auftrete, vermute ich die Leute eher vermuten, dass sie dann auch mir oder jemandem, der nah an mir dran arbeitet, schreiben, wenn sie mir eine E-Mail schreiben. Bei Shake Stew vermute ich dann vielen nicht direkt klar, dass sie an Lukas schreiben, wenn sie mit ihm kommunizieren. Aber ansonsten ja, ich mache das auch immer seit Jahren alles selber, Booking, Management komplett außenrum. Aber wenn wir schon über das Thema sprechen, wie ist es denn bei dir? Weil bei euch hat es ja auch einen sehr großen Umfang mittlerweile angenommen und auch internationale Konzerttätigkeit, wo ja auch die ganze Konzertplanung einen ganz anderen Umfang automatisch annimmt. Hast du überlegt, das zum Teil auszulagern und das Booking zum Beispiel jemand anderen machen zu lassen? Ist natürlich auch immer alles eine Kostenfrage, weil man da direkt Prozente von der Gage ja abtritt. Aber käme das für dich in Frage jetzt gerade, wo das immer mehr Zeit in Anspruch nimmt?
Also ich arbeite eigentlich seit Jahren, seit es die Band gibt, schon eigentlich täglich daran, diesen ganzen Betrieb so effizient wie irgendwie möglich zu gestalten. Einfach deshalb, weil wir in der Jazzbranche trotzdem in einem Segment uns bewegen, wo einfach die Finanzen nicht unendlich sind und wo einfach die Budgets, mit denen man arbeitet, gedeckelt sind und eine Grenze nach oben haben. Ich habe die Band eigentlich, der Grund, warum sie überhaupt gestartet ist, war, weil ich 2000, oder warum sie so gestartet ist, wie sie gestartet ist, sagen wir mal so, war, dass ich 2016 an einem Punkt war, wo ich seit vielen, vielen Jahren auch in dem Bereich schon Erfahrungen gesammelt habe, sehr viel selber gebucht, gearbeitet, Förderanträge, was alles gemacht habe und dann quasi mit sehr viel Erfahrung schon in das reinstarten konnte. Ich muss natürlich sagen, dass das so erfolgreich wird, habe ich überhaupt nicht erwartet. Und das Ding hat eigentlich innerhalb von einem Jahr einen Umfang angenommen, der extrem groß geworden ist. Also das ist wirklich jetzt ein sehr, sehr großes Unternehmen schon fast. Ja. Ist auch so ein schreckliches Wort. Aber ist es tatsächlich. Also das muss man sich auch vor Augen führen, weil da geht es jetzt um ganz, ganz viele, ganz große Aspekte. Also ich habe so eine Jahreskalkulation für die Band, das ist so eine Excel-Liste mit tausenden Seiten und tausenden Einträgen und das ist riesig. Also das nimmt sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Man braucht sehr viel Aufmerksamkeit auf diese Dinge, gerade deswegen, weil einfach nicht so viel Geld da ist, dass man einfach sagen kann, egal, ja, das sollen jetzt einfach alles andere Leute machen. Ja. Ich glaube auch deshalb, dass unser ganzes System, in dem wir sind, sehr schwierig nur funktioniert mit dieser Aufteilung, weil es einfach nicht genug Geld gibt. Es bleibt einfach nicht genug übrig und meine oberste Maxime ist trotzdem, den Mitmusikerinnen und Musikern einfach so viel wie möglich auszahlen zu können und dann geht das halt irgendwie nicht. Außerdem kann man sehr flexibel agieren. Ich habe mittlerweile eine beziehungsweise seit kurzem sogar zwei Personen, die mit mir mitarbeiten und die tatsächlich dann Tätigkeiten wie Reisebuchungen oder Buchhaltungssachen teilweise abwickeln. Also da geht es dann wirklich auch darum, dass ich an dem Punkt gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt am Tag 6 Stunden lang Zugtickets buche, weil das einfach für 7 Leute auch immer wahnsinnig kompliziert ist, dann das ist Zeit, die ich für andere Dinge einfach brauche. Das kann ich nicht machen. Ich kann zwar die Entscheidung treffen, okay, dort und dorthin nach Südfrankreich fahren wir so und so und wir nehmen die und die Instrumente mit, aber es gibt jetzt eine andere Person, die das einfach ausführt dann und das ist schon sehr hilfreich. Und ich denke, dass dass man für sich selber, es gibt eigentlich überhaupt keine Universallösung für alles und dass alle Bands und jeder und jede für sich selber irgendeine möglichst effiziente Lösung finden müssen, um da durchzukommen, was es auch so schwer macht, weil ganz, ganz viele strugglen in dem Bereich und sind sehr ratlos und mittlerweile ist es zum Glück so, dass mich auch viele Leute von den Jüngeren um Rat fragen, was ich super finde, weil ich habe mich lange Zeit gefragt, warum einfach niemand kommt und fragt, hey, wie mache ich das oder wie machst du das? Weil mitgekriegt haben sie ja wahrscheinlich, dass das sehr umfangreich ist. Mittlerweile machen das viele und ich bin auch schon länger am Überlegen nach irgendeinem Format, wie man sich da besser austauschen kann und das besser vermitteln kann. Das wird es auch irgendwann geben.
Die LK School of Music, die kommt bestimmt noch, bin ich ganz sicher, in Wien. Das wird eine große Nummer.
Da besteht wirklich sehr großer Bedarf. Mir schreiben auch mittlerweile wahnsinnig viele Leute, eben wie ich mein Booking mache, wie ich mein Management mache. Und ich habe manchmal auch gar nicht die Kapazität, das denen für mich befriedigend zu erklären, weil das ist ja nichts, was du jemandem in 10 Minuten sagen kannst. Und ich hoffe auch sehr, dass da den Leuten irgendwie besser geholfen wird oder dass man ein bisschen besser drauf vorbereitet wird, auch im Studium. Klar kann man es nicht, wie du sagtest, man kann das nicht generell erklären, so und so macht man Booking, so und so gehst du auf den freien Konzertmarkt. Aber ich glaube, ein paar mehr Tools gäbe es schon, denen man die Leuten an die Hand geben kann, wie man sich vielleicht ein bisschen besser zurückfindet. Da ist auf jeden Fall ein großer Bedarf da, das merke ich auch.
Ja. Lass uns ein bisschen über Musik reden. Da gibt es natürlich auch wahnsinnig viele Aspekte, da können wir jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen, aber ich finde es schon toll, dass ihr für Presse bekommen, wie eure Musik beschrieben, verglichen wir also die Musik von Shake Stu. Da gibt es die Vergleiche mit Pharoah Sanders, Sons of Kemet. Ein Kritiker schrieb, es ist ein intergalaktisches Roadmovie für die Ohren. Gefiel mir ganz gut irgendwie. Es kommt einfach wahnsinnig gut an. Du selbst hast in unserem letzten Gespräch gesagt, Shake Stu sind in Österreich weltberühmt. Abseits davon ist noch Luft nach oben. Ich weiß gar nicht, was meine Frage ist. Ich überlege, es ist Shake Stu ist so ein Gesamtkunstwerk, man muss es wirklich live erleben, dann kann man es eigentlich erst wirklich einschätzen. Aber ein wichtiger Aspekt, und den hat euer Saxophonist Johannes Schleiermacher mal schön auf den Punkt gebracht, ist dieser Satz: Es geht nicht um Technik, sondern um einen Zustand, in dem nur noch die Intuition zählt. Und das ist was, worüber du viel geschrieben und erzählt hast. Und das finde ich, das kann man auch das kann man nur merken, wenn man euch live erlebt, eigentlich, Lukas, oder?
Ja, also ich weiß nicht, ob es nur da ist, aber man kann es auf jeden Fall merken, wenn man es live erlebt. Ich fand es ja auch ganz spannend, was Stefanie vorher sagte. Also obwohl sie uns noch nie live gehört hat. Es ist immer schwierig zu sagen, was bei Aufnahmen übermittelt wird und was nicht. Es ist überhaupt ganz spannend, wie Bands von außen wahrgenommen werden und wie es für mich ist natürlich. Was auf jeden Fall stimmt natürlich, was Johnny da auch gesagt hat, ist, dass ich immer mehr draufgekommen bin in meinem Leben. Ich bin zwar erst 33, aber ich habe trotzdem schon drüber nachgedacht viel. Dass ich selber wahnsinnig nach einem Zustand lechze, wo ich auf der Bühne komplett loslassen kann und mich wirklich emotional und körperlich so völlig auf die Musik einlassen kann. Und damit meine ich, dass ich tatsächlich so ein bisschen, also um das jetzt ganz banal zu beschreiben, so ein bisschen so ein Zustand wie so in dem, also ich sage jetzt in der Disco, obwohl das nicht stimmt, weil in der Disco habe ich das noch nie erlebt. Meistens sind das irgendwelche Partys oder so zufällig, wo irgendjemand auflegt und du hast genau die richtige Menge getrunken und es ist genau die richtige Musik mit genau den richtigen Leuten im richtigen Moment und du tanzt und tauchst einfach ab. Und genau diese Art von Emotion, so dieses Wegtragen lassen, nach dem lächt sich extrem. Und glücklicherweise muss ich fast sagen, finde ich das bei Shakes 2 fast bei jedem Konzert, weil es einfach die Art ja. von Musik bringt mich da irgendwie oft mal hin, beziehungsweise ist das auch oft so, das ist ganz was Gruppendynamisches und ich spüre immer ganz stark, dass wir da an einem Strang ziehen, dass es jeden und jede an einem anderen Punkt erwischt im Konzert und dann hebt das Ganze irgendwie ab und für mich ist das ein ganz großes Glück, weil ich empfinde ja, ob man das jetzt glaubt oder nicht, aber ich empfinde das Ganze nicht so, als ob ich diese Musik geschrieben hätte. Tatsächlich. Also für mich, ich frage mich immer, wo diese Stücke hergekommen sind. Ich kann mich auch bei den meisten nicht mehr erinnern dran, in welchem Moment ich die jetzt so richtig, also wie ich die dann geschrieben habe. Oder diese Bläsersätze oder so. Teilweise habe ich überhaupt, muss ich echt wieder nachschauen, was das eigentlich ist, weil ich habe keine Ahnung mehr, wie das passiert ist. Und ich bin wirklich so dankbar darüber, dass ich irgendwie dann selber in sowas schwelgen darf beim Spielen dieser Musik, weil das ein Gefühl ist, das ich auch ganz lange Zeit nicht hatte. Ich habe es nicht vermisst, weil ich es nicht gewusst habe, aber jetzt habe ich es auf jeden Fall. Und dieses Loslassen und Abtauchen mit anderen ist echt gut. Und ich glaube, weil Johnny sagt, mit Technik, ich glaube, da geht's. Ich merke auch in letzter Zeit, da geht es auch immer mehr um eine Art von Verletzlichkeit und eine Art von Offenheit untereinander, dass man einfach merkt, es wird jetzt von niemandem hier in dieser Runde erwartet, die und die Normen abzuliefern oder die und die dieses und dieses Level zu haben und der beste Bassist oder die beste Saxophonistin zu sein. Was von außen vielleicht manchmal ein bisschen so wirkt, leider, das habe ich vor kurzem gehört, das ist es überhaupt nicht, sondern es geht eher darum, dass jeder und jede in der Band das Gefühl hat, dass das so wie er oder sie es spürt oder spüren würde und jetzt spielt, dass das genau das ist, nachdem wir suchen oder nachdem ich suche und dass sie genau das hervorbringen will. Und wenn man dann quasi so loslassen hat und einfach das spielt, was man gerade spürt und merkt, dass die ganze Band dann abhebt mit dem, dann ist es ein total schönes Übereinkommen, genau das Gegenteil eigentlich von diesem Technikaspekt, wo man sagt, so, jetzt ist das, weil es sind ja viele Nummern, sind natürlich schon virtuos auf eine Art und Weise, es ist jetzt nicht ganz leicht zu spielen, die Musik, also es ist wahnsinnig schnell teilweise und wahnsinnig energetisch, aber genau in diesen Momenten, das habe ich auch mit Astrid viel besprochen, als sie in die Band neu reinkam, wo sie gesagt hat, okay, sie hat jetzt nach ihrem ersten, das erste Mal, wie sie dann so ein Stück wie Dancing in the Cage of a Soul gespielt hat, hat sie irgendwie gemerkt, so, boah, krass eigentlich. Also sie hat sich nie gedacht, sie hat immer schon gedacht, viel zu schnell, das kann sie eigentlich nicht spielen, auch so ein Solo darüber. Und dann habe ich gesagt, das gibt, also ich meine, wie sie das meint, weil ich meine, was sie spielt, ist ja völlig egal eigentlich. Sie kann ja spielen, was sie will, aber wir haben darüber gesprochen und sie hat dann echt, also wir haben so ganz andere Höhen erreicht, schon in diesen Solo-Parts dann mit ihr, weil sie einfach das gespielt hat. Und ich habe zumindest das Gefühl gehabt, dass ich ihr das Gefühl geben hat können, sie kann wirklich spielen, womit sie sich wohlfühlt und was sie will, weil ich gewusst habe, sie sucht auch nach dieser körperlichen Energie, die ich suche. Wir sind uns da sehr ähnlich. Und dann haben wir dort einfach hingefunden. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Aspekt.
War das für Sie eigentlich nicht ein bisschen strange, so in so einem eingeschworenen Männerbund, so 6 Typen, die ganze Zeit so rummucken, da in ihrem Schweiß, Backstage sitzen und dann kommt eine Frau dazu, die genau gar nicht so drin ist? War das für Sie ein Step? Ist die Frage sexistisch, Steffi? Oder?
Ja.
Ja? Okay. Ja. Dann formulier du sie bitte.
Ich hätte die Frage ja so nicht gestellt, weil ich mich das nicht gefragt hätte. Weil das ja, wenn man die Frage stellt, geht man ja da immer noch davon aus, dass das nicht normal ist, was natürlich sein kann, weil es natürlich immer noch im Jazz mehr Bands mit mehr Männern gibt. Aber an sich ist es halt jemand mit einem Instrument, eine Person, die toll Musik macht und offensichtlich aus diesen Gründen gefragt wurde, in die Band zu kommen und fertig. Und deswegen kann man, wenn dann, finde ich, natürlich fragen, wie sie sich eingefunden hat und wie es ihr damit geht. Ich finde aber, dass eigentlich Lukas in dem, was er gerade wunderschön beschrieben hat, die Frage schon beantwortet hat. Weil ich meine, der für mich auch der allerschönste und luxuriöseste Zustand, den man haben kann, ist, wenn man mit Menschen zusammen Musik macht, wo es nicht darum geht, was jemand technisch kann, weil irgendwie, klar hat jeder seine Technik am Start, sonst würde man sowieso nicht in einem bestimmten Bereich zusammenfinden, aber dass man einfach eine gemeinsame Basis hat, auf der man sich gemeinsam weiterentwickeln kann und auf der aber auch jeder Einzelne sich nochmal weiterentwickeln kann. Und ich finde, das ist absolut die Krone dessen, was man im Musikbereich so machen kann.
Ist es. Ist aber tatsächlich auch absurd, dass es so ist, oder? Also es ist absurd, dass das auch so ein Ausnahmezustand ist. Ich habe vor 2 Tagen habe ich über das gesprochen wieder und vor letzte Woche auch wieder. Das ist eigentlich, also diesen Zustand, den wir jetzt haben und an dem ich auch sehr hart gearbeitet habe, also es mussten da auch einige zwischenmenschliche Dinge gelockert werden, also einige Befindlichkeiten und so. Es ist so frei und offen unsere Szene auch ist, im Endeffekt ist es ganz oft nicht so, dass man das Gefühl
Absolut.
Hat, ganz oft hat man das Gefühl, man muss abliefern und man muss ein gewisses Level erfüllen, einfach nur, weil man Jazzmusiker oder Jazzmusikerin ist.
Ja.
Und ich muss ehrlich sagen, ich prangere das ein bisschen an in letzter Zeit. Ich habe lange drüber nachgedacht, aber jetzt habe ich mich beschlossen, dass ich das anprangere und dass ich glaube, dass da auch ganz dringend was umgestellt werden muss in der Art, wie man als Jazzmusiker oder Musikerin heranwächst und welche Ansprüche da an einen gestellt werden, weil dieses verletzliche Miteinander und gemeinsam einen Weg finden, egal wer von wo kommt, ist eigentlich ein sehr geringer Aspekt auch in der Ausbildung, muss man tatsächlich auch sagen. Und ich glaube, da können, wenn man so einen Punkt erreicht, dann können da ganz andere Wege, also ganz andere Türen aufgemacht werden im gemeinsamen Musikmachen. Und das ist das, ja. Ich bin froh, dass wir, also wir arbeiten da auch viel dran, aber ich bin froh, dass ich eine Gruppe habe, wo das irgendwie möglich ist.
Ich glaube, Absolut. Wer da noch sehr viel dran arbeitet, sind Meute. Von denen weiß ich, es hat damals Thomas, vor einem Jahr haben wir unseren ersten Podcast, den Jazzmusik-Schnack, mit ihm gemacht. Thomas Bohorn, der Chef von Meute, der Blasmusik-Techno-Band aus Hamburg, die machen auch so Übungen, die machen so Teamübungen und die nehmen sich auch so Teamtage, wo sie den ganzen Tag so überhaupt nicht Musik machen, sondern ich weiß nicht genau, was sie machen. Sie machen Yoga oder sie machen so Team-Spirit-Übungen irgendwie. Und das irgendwie, ich glaube, das ist oft noch unterschätzt, dass eben, ne, es gibt ja manchmal die Analogien, ja, eine Jazzband ist auch eine Mannschaft. Aber so Mannschaften machen ja auch ständig mit Psychologen heutzutage so Übungen und finden zusammen und wie connected man. Und das ist, ich glaube tatsächlich auch, dass es beim Musikmachen und auch im Jazz immer noch so, jeder liefert halt so ab, jeder macht so sein Ding. Und das ist irgendwie so ein bisschen noch in den Köpfen drin, auch wenn natürlich eine neue Generation jetzt ranwächst. Aber ich glaube auch, da ist noch so viel Luft nach oben. Auf jeden Fall noch viel Luft für deine Lukas Kanzelbinder School of Music.
Zwei Aspekte dazu, was du, nur weil, wenn wir darüber sprechen, dass wir jetzt da nicht so dann weiterrutschen. Aber das Erste ist, es ist nicht nur so ein bisschen in den Köpfen drin, sondern ich würde fast sagen, dass das vorherrschende, der vorherrschende Modus ist, in dem praktiziert wird eigentlich. Also ich kenne ganz wenig Leute, mit denen ich offen reden kann und denen ich sagen kann, wenn ich zu einer Probe oder zu einem Jam eingeladen wird, wo jemand zu mir kommt und sagt, hey, du, pass auf, ich kann nicht so schnell spielen, lass uns eine Möglichkeit finden, dass wir das irgendwie gemeinsam, kannst du mir helfen? Das sagt niemand zu mir. Oder also ich finde auch Teambuilding-Sachen ist super, wobei ich eher das Gefühl habe, dass in unserer Szene es eher genau nicht um das Teambuilding geht, nämlich außerhalb von Musik machen ist meistens alles total geil und der Hang ist total super mit allen und allen sind total nett. Es geht eher tatsächlich um das faktische Musizieren und Proben miteinander, wo dann innerhalb der Probe einfach sowas wie jemand wird langsamer und das ist das Schlimmste auf der Welt, was passieren kann. Oder solche Sachen irgendwie einfach so zwischenmenschlich, so, wo dann in so Proberäumen so komische Situationen entstehen, wo niemand eingestehen, sich traut, dass er irgendwas jetzt nicht schafft oder so, weißt du? Das ist irgendwie das, was glaube ich, so ein bisschen problematisch ist.
Ich finde auch, dass neben diesem technischen Aspekt, den wir gerade besprochen haben, es oft im Jazzbereich einen absurden Aspekt von stilistischer Begrenzung gibt, die man den Leuten auferlegt, sodass ich kann mich immer noch erinnern an Gespräche mit Jazzmusikern oder Musikerinnen, die zum Beispiel sagen, dass alles, was nach 1960 passiert ist, eigentlich gar kein Jazz mehr ist. So, es gibt da immer noch erstaunliche Puristen. Ich meine, es kann ja jeder, der sich wohl damit fühlt, eine ganz, ganz, ganz bestimmt definierte Musik machen. Das ist ja völlig fein für mich. Aber ich finde es schwierig, das auch für alle anderen mitzudefinieren. Und ich habe mich gerade auch, also ich meine, ich glaube, deine Antwort darauf kenne ich schon, weil ja deine Musik das aussagt, was die Freiheit ist, die du siehst und die du hast und die du dir nimmst, aber auch den anderen gibst. Und dass das alles natürlich einen hochmusikalischen Rahmen hat. Und ob das jetzt nur Einflüsse aus dem Jazz sind oder auch aus der Balkanmusik oder aus Afrobeats, was auch immer. Deswegen hast du mit Sicherheit einen stilistisch sehr freien Musikbegriff. Aber ich finde, dass der Jazz oder dass manche Jazzmusiker und Musikerinnen sich selbst und der Stilistik keinen Gefallen damit tun, indem sie das so eng definieren. Und gerade so eine freie Musik, finde ich, kämpft da manchmal Kämpfe, die eigentlich gar nicht, die ich da gar nicht sehen würde.
Ja, absolut. Stimme ich dir auch total zu. Ich denke, dass Musik, dass die eigene Musikalität, da bewege ich mich jetzt, das wird jetzt ganz ein schwieriger Bereich hier. Aber ich traue mich mal, um da jetzt auch ein bisschen zu prangern, ich traue mich auch zu sagen, ich glaube, es geht ja ganz viel auch immer so um diesen Aspekt, die eigene Stimme zu finden. Also es wird ja auch im Studium immer ganz, ganz stark propagiert, dass man die eigene Stimme am Instrument finden muss. Und dann muss man irgendwie, keine Ahnung, wie viel Jazz-Soli transkribieren, damit man seine eigene Stimme findet. Und ich habe das natürlich auch alles gemacht. Und dann baut man sich so seine eigene Stimme und man muss irgendwie erstmal 50 Standards können zur Mittelprüfung, damit man dann seine eigene Stimme findet. Und für mich ist es eigentlich so, dass die eigene, also der Weg, glaube ich, um die eigene Stimme zu finden, was auch immer das ist, geht eher so darum, was sich für einen selber, glaube ich, gut anfühlt und was man selber in sich spürt, was raus muss oder raus darf oder so, ist immer ein gesamt emotionales Produkt aus deinem Leben einfach. Was hast du für Momente in deinem Leben bisher gehabt, die jetzt möglicherweise musikalische Momente, was hast du für eine Musik so generell gehört und zwar nicht in Momenten, wo du sie transkribiert hast, sondern als du das erste Mal irgendwie mit deiner Freundin auf ein Date gegangen bist oder als du immer, was hast du für Mucke gehört, wenn du beim Fortgehen dann am Heimweg warst allein und dich noch irgendwie gut fühlen wolltest oder wenn du, bei mir war es immer so, wenn ich in die Schule mit dem Fahrrad gefahren bin und spät dran war, habe ich mir immer so Hans Zimmer Musik angehört, damit ich schneller fahre oder was auch immer. Halt
die Gladiator oder was?
Nee, ich habe meistens The Rock gehört, diese erste wirklich legendäre Hans Zimmer Ding, wo es noch. Also danach klingen ja alle so wie The Rock, finde ich. Aber das war so ein 8-Minuten-Track, der wirklich perfekt gegangen ist. Oder so ganz schnelle Zavi 0 Syndicate-Musik oder sowas, die mich dann ringt. Aber das ist jetzt natürlich schon sehr direkt. Aber überhaupt generell auch, was du so in deinem Leben, was du so generell erlebst, das finde ich, macht die Stimme aus. Und natürlich ist es super, Soli zu transkribieren und das alles zu machen. Aber ich glaube, dass der Aspekt, der persönlich-emotionale Aspekt einfach ganz stark ausgeblendet wird in ganz vielen Ausbildungswegen des Jazz. Und das finde ich, das finde ich irgendwie krass. Ich kann mich erinnern, bei einer der ersten Proben mit Astrid haben wir dieses neue Stück gespielt, I Wear My Heart on the Outside. Das ist das erste Stück, das ich geschrieben habe, ohne Schlagzeuge. Und dann haben wir das gespielt mit ihr und dann hat sie so gesagt, wow, das hat für mich einen totalen Buena Vista Social Club Vibe. Und dann habe ich mir so gedacht, das ist so geil, dass sie das sagt, weil ich habe diese Musik geliebt, als ich so 11 war oder so. Meine Mutter hat das zu Hause, hat das viel gehört und ich war mit ihr dann beim Konzert von Ibrahim Ferrer mit 12 oder so. Das war total geil, das höre ich jetzt nicht mehr so viel, aber das ist irgendwie so ein Teil meiner Vergangenheit und das ist halt super Musik, natürlich. Der erste Instinkt eines Jazzmusikers ist, dass das eine totale Beleidigung ist, weil das viel zu einfache Musik ist für das oder so, weißt du, sowas in die Richtung. Aber ich habe mir so gedacht, dann habe ich mir das angehört und mir gedacht, eigentlich der Spirit ist, vielleicht kommt das genau aus diesem Spirit da raus. Das kann sein, also es ist auf jeden Fall ein totaler Teil von mir. Und dass sie hört dieses Ding und hört diesen Spirit aus diesem Stück raus. Natürlich hat das überhaupt nichts jetzt mit dem zu tun, aber irgendwas kommt davon. Und da habe ich mir gedacht, das ist total schön eigentlich, weil das ist irgendwie auch so ein aus so einer Entwicklung rausgekommen halt. Und
Ja. Also ich glaube, ihr könntet euch nicht beschweren, wenn ihr ähnliche Zugriffs- und Verkaufszahlen hättet wie Buena Vista Social Club. Das naja, wäre, glaube ich, nicht schlecht.
Das wäre okay. Oh, ja.
Und das Emotionale natürlich. Also das sind mitsingbare Melodien, die Buena Vista Social Club erfunden hat, und bei euch genauso. Also Dancing in the Cage of a Soul, das ist, wenn ihr da vielleicht nochmal den 2,5 Minuten Club-Edit macht, das ist ein Hit. Also es ist auch als Jazz-Song-Hit, aber das sind ja die Melodien, die bleiben im Kopf, und das ist ja das Entscheidende.
Ja. Ja.
Sollen wir schon an unsere Frage gehen, Steffi?
Können wir gerne tun.
Können wir das gerne tun. Bei Lukas ist so, wenn man...
Wie hast du es mit der Religion?
Genau.
Das ist ganz wichtig, genau. Was würdest du tun, wenn du jetzt den Papst träfest? Was würdest du ihm fragen?
Ist das wirklich die Frage?
Das war jetzt ein Scherz,
Frage. Oder? Das ist nicht die Frage, aber ich fände die Antwort sehr interessant.
Ja, ich auch.
No. No talk about politics or religion here. Wir sind der Jazzmus-Schnack. Die Frage lautet, welches Instrument bist du, Lukas? Und es bedeutet nicht, welches Instrument du spielst oder was du gerne spielen würdest, sondern wonach fühlst du dich in diesem Moment? Was für ein Vibe spürst du um dich rum? Spürst du in dir drin? Was für ein Klang würdest du gerne erzeugen? Mit welchem Instrument? Welches Instrument bist du? Das ist die Frage. Und die beantworten Steffi und ich auch und denken schon scharf darüber nach.
Jetzt gerade im Moment oder so generell?
Ganz genau, in diesem Moment. An diesem sonnigen Vormittag in Wien.
Jetzt gerade würde ich eigentlich wahnsinnig gern hier sitzen und Sakuhachi-Flute spielen.
Weil ich... Wie heißt sie nochmal?
Sakuhachi oder Sakuhachi, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube Sakuhachi, so eine Flöte, so eine Bambusflöte, weil ich, aber das kann ich leider nicht, aber ich habe immer schon so
ein bisschen... Nee, es geht ja darum, wie du dich fühlst, welches Instrument
genau, also das fände ich jetzt gerade super, hier zu sitzen und diese Flöte zu spielen. Ich hab sie auch jetzt wieder so in letzter Zeit so im Gefühl, weil die kommt auch bei Twin Peaks immer vor, und ich habe gestern mit Shabaka kurz gesprochen, und der
ist gerade völlig... Der große Saxophonist, ja.
Genau, und der ist völlig abgetaucht im Lockdown jetzt auf seine ganzen Flöten. Der spielt jetzt irgendwie nur noch Sakuhachi-Flutes, so verschiedenes Zeug. Und ich finde das ganz großartig, auch aus dem Ding heraus. Ich habe schon öfter überlegt, ob ich mir das jetzt auch mal anlernen sollte, aber mir fehlt jetzt mal die Zeit. Aber ja, das fände ich jetzt irgendwie gerade ganz schön, so von der Emotion her mit diesem Sonnenschein hier.
Ansonsten aber was hat das für eine Emotion für dich? Was ruft das in dir hervor?
So eine sehr leichte, eine sehr, sehr große Leichtigkeit, die ohne, also die sehr tief geht, aber ohne ein klares Ziel dahin fliegt. Also sich jetzt hier, ich habe hier so ein Büro mit, also mein Büro ist hier mit so einer Couch und so. Und da kann man dann sich einfach hinsetzen und so Sakuhachi-Flute spielen. Und das hat dann einfach so vor sich hin dudeln. Ich mache das eigentlich sehr gerne, weil mit Kontrabass habe ich das irgendwie nie gehabt. Weil wenn du Kontrabass spielst, dann musst du immer so stehen und musst alles auspacken und das so hin und so. Und so dahin dudeln ist irgendwie im Stehen nicht so geil, als wenn man so auf der Couch hängt. Aber was auch ein Riesenfaktor ist, warum ich die Gembri spiele. Also ich würde jetzt mal sagen, abgesehen von der Sakuhachi-Flute, ist auf jeden Fall die Gembri, dieses marokkanische Bassinstrument aus der Gnawa-Musik, das Instrument, das seit Jahren eigentlich am meisten aus meiner Seele rausspricht und mir am meisten entspricht, weil ich mich einfach hinsetze und dahin spiele auf diesen 5 Noten. Und das ist auch, hat auch so eine Leichtigkeit, die sehr tief reingeht, eine Erdigkeit, aber Leichtigkeit in dem Sinn, als dass es einfach keinen Anspruch stellt, jetzt das Ding zu sein, sondern es ist, was es ist und fließt so dahin. Und das genieße ich sehr, muss ich sagen.
Ja, und wie diese Gambri klingt, diese dreiseitige Kastenhalslaute, das solltet ihr auf jeden Fall nachhören im, ich glaube, 20-minütigen Shakes-Do-Song Grilling Crickets in a Straw Hut, auch einer meiner absoluten Shakes-Do-Favoriten. Da hört man das, was Lukas meint. Fantastischer Song, nur mal so nebenbei. Während ich hier nämlich Zeit überbrücke, weil ich mir schon wieder ein Instrument überlegen muss. Ich möchte eigentlich sagen, Kontrabass. dann könnten wir uns natürlich in endlose Kontrabass-Diskussionen einfühlen. Wollen wir aber gar nicht. Es geht ja ums Feeling. Ich bin hier in Leipzig bei den Leipziger Jazztagen zu Gast. Habe gestern ein Quintett mit 5 Bässen gesehen von Nick Dunstan und Gästen und Gästinnen. Sehr, sehr spannend, was die innerhalb kürzester Zeit da aufgefahren waren. Aber das ist ein anderes Thema. Aber der Bass natürlich, der in so einem Raum wie in so einem alten Kino, das UT Connewitz in Leipzig, tolle Location, der in diesem Saal so schwingen kann und so hallen kann. Und natürlich gestrichen nochmal ganz anders geklingt als gezupft. Aber ich möchte schon ein gezupfter Bass sein. Ganz, ganz tiefe, dunkle Töne, ganz, ganz langsam gezupft. Und das so richtig nachhallen lassen in so einem großen Raum. Vielleicht in der Kirche oder in der Kathedrale oder so. Das würde mir gefallen.
Das ist auch schön. Ich habe gerade erst vor einer Woche ein Konzert in der Kirche gespielt, was für meine Band und die Musik, die wir machen, ein relativ ungewöhnlicher akustischer Ort ist. Da mussten wir auch direkt das halbe Programm anpassen, der Angelegenheit. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich bin heute noch, weil ich gestern Abend erst aus Paris zurückgekommen bin, muss ich einfach noch ein Akkordeon sein, weil das tatsächlich in Paris, es ist sehr klischeehaft, aber es ist sehr präsent auf den Straßen und in der Metro. Und das muss jetzt auch nicht zwingend La Vie en Rose spielen, nehme ich aber auch, wenn es gut gespielt ist, um Gottes Willen. Und das klingt aber bei mir noch so nach. Und ich habe ja eine sehr enge Verbindung zu Paris und da sehr viel Zeit verbracht, sehr viel dort auch aufgenommen und produziert. Und deswegen habe ich das gerade noch so sehr nah bei mir und bin so ein Akkordeon in den Straßen von Paris.
Oh, très romantique.
Sehr schön.
Sehr hübsch.
Ich finde das eine sehr gute Band. Sag mal, war dieses Quintett von Nick, haben die free gespielt oder war das...
Das war ziemlich free. Ja, die haben am Tag geprobt, improvisiert, haben so ein paar Themen entwickelt. Das gab sehr, sehr tolle Momente. Also das ist auch so, wenn man, das betrifft ja euch auch mit Shakes Do, dass man sich in so eine Trance spielt. Das war in dem Fall, die hatten halt eine Stunde und wollten da eben mehrere Themen, Stimmungen unterbringen. Aber eigentlich hätte ich mir da gewünscht, weil es natürlich so eine Monotonie und manchmal auch so ein Nervpotenzial hält, wenn alle immer nur streichen die ganze Zeit sehr, nicht ganz atonal, aber so ein bisschen schräg. Aber dann, wenn man das eine Weile hört und dann sich so reinsteigert, dann bekommt es diese Intensität, die man es nur bekommt, wenn man das 10 Minuten, eine Viertelstunde hört eigentlich. Und da hätte ich manchmal mir gewünscht, dass sie es noch länger durchhalten. Wie das oft so ist bei Musik, die eben eigentlich vielleicht tendenziell anstrengend ist, aber wenn man es lang genug hört, irgendwann macht es Klick und dann kommt man in so eine ganz neue Ebene. Das wirst du auch kennen mit Shakes Do.
Ja, also ich habe sowieso generell eher, wir bringen jetzt ein Stück raus, hoffentlich, aber ja, ist eigentlich jetzt schon fast fertig. Im März kommt ja ein neues Album raus. Aha. Wir haben im April noch mit Astrid aufgenommen und darum bin ich auch gerade so gut drauf, weil das ist eigentlich das beste Gefühl, das es gibt, wenn man so ein ganzes Album an Musik hinter sich hat und damit glücklich ist und dann einfach so kann man sich so entspannen, weil man irgendwie weiß, so das kommt dann irgendwann mal. Es ist jetzt irgendwie wieder so ein Schritt getan, so ein neuer irgendwie.
Verrat schon mal was, irgendwas. Darfst du schon verraten, wie es heißt?
Heat wird es heißen.
Heat?
Ich glaube, cool. Das ist das erste Mal, dass ich das verrate.
Sehr gut.
Aber ich weiß nicht, wann kommt denn die Sendung eigentlich raus, also der Podcast?
Nächsten Mittwoch.
Ah ja, cool. Dann lass es uns einfach das in diesem Podcast behalten und noch nicht posten oder so, weil gepostet
nein,
ist es noch
nicht. Wir sagen, aber man muss den Podcast
aber es heißt
bis zum
Heat,
Ende hören.
Weil für mich Heat der eigentlich der Ausdruck ist, der diesen Zustand am besten beschreibt, wo ich seit vielen Jahren ein Wort suche, um den zu beschreiben, nämlich in dem Moment, wo genau das passiert, was ich vorher auch erläutert habe, wenn die Musik so aufgeht, dass man in was absinkt und reinkommt und auch körperlich irgendwie mitgenommen wird und so ein Ding spürt und das immer stärker wird. Und da quasi, eigentlich ist das ein Zustand, wo mehrere, wo eigentlich eine Verbindung von mehreren Individuen oder Objekten und deren Relation zueinander, weil du einfach denkst, okay, miteinander in dieser Band erzeugt man diese Zustände oder mit dem Publikum und Band oder je nachdem, welche Konstanten man halt nimmt. Und das ist ein Zustand, den ich allein nie erzeugen kann. nie habe ich, also diesen Zustand habe ich allein noch nie gefunden tatsächlich. Ja. Selbst wenn ich ihn gefunden habe, dann nur mit Musik, die ich gehört habe, und dann habe ich ja wieder quasi ein Gegenüber zu mir irgendwie. Also dieser Zustand ist irgendwie was, das raufkommt, und es gab auch schon am letzten Album ein Stück, das hieß I Can Feel the Heat Closing In, weil das auch so ein Ding ist, wo ich mir dann immer beim Spielen denke, so, oh, jetzt geht's dahin, jetzt kommt irgendwie dieses Ding auf und kocht und es wird immer ärger und ich fange dann immer an so für mich drin so zu brummen und so und kriege immer Halsweh und so. Aber genau, Heat ist irgendwie dieser Begriff, der das am besten beschreibt. Darum heißt das Album Heat, und es sind, ich glaube, es sind 7 Tracks oder 8, und einer davon ist so ein Ding, so ein ultra hypnotisches langes Ding, von dem es wahrscheinlich, also es gibt so ein 12 Minuten, die normale Version, so wie es jetzt
auch schon. Der Single Edit ist der 12 Minuten.
Genau, und ich werde aber auf Spotify wahrscheinlich, wenn das alles glatt geht, wird es wahrscheinlich ein Edit geben, wo das eine Stunde geht, also so ein Stunden-Edit, weil wir einfach sehr, also wir haben das sehr lang gespielt auch, und die anderen haben dann auch noch mehrere Overdubs gemacht und so, und einfach mal wirklich so ein Ding raushauen, was so eine Stunde dahin geht.
Geil.
Und wo du so eine Stunde absinken kannst und dann sich im Optimalfall genau das einstellt, was du jetzt beschrieben hast. Also ja.
Und fantastisch.
Ja, neue Sounds gibt es auch, weil ich habe ja Lock Drums gekauft. Ich habe so, also man nennt sie auch Schlitztrommeln bei uns auf Deutsch, so längliche Holztrommeln mit jeweils zwei Tönen. Die habe ich aus Guinea gekauft, 4-5 Stück, und die haben wir jetzt in unser Schlagzeug-Setup eingebaut noch, und wow, die werden auch ganz, ganz gut gefeatured auf dem Album.
Wir freuen uns wahnsinnig. Heat dann, genau, Frühling 2022 und natürlich dann hoffentlich Konzerte in den größtmöglichsten Locations.
Shakes, ja, und in den kleinstmöglichsten. Auch in den kleinstmöglichsten. Auch,
genau. Ja, so wie die Ärzte. Wichtig. Die Ärzte spielen ja 2022 eine Tour, wo sie anfangen, glaube ich, im Club mit 50 Leuten, bis dann, und dann sich steigern. Jeden Tag spielen sie in eine größere Location, bis sie dann am Ende vor 100.000 Leuten Berlin Tempelhof spielen. Das ist geil. Wirklich ziemlich großartig. Ja, ja. Das können noch nicht viele Bands. Aber wir bleiben beim Jazz. Vielen Dank, Lukas Kanzelbinder, für deine Erkenntnisse. Jetzt haben wir fast nur über Shakes 2 geredet. Wir machen dann nochmal einen Podcast über alles andere. Über Interzone, Expressway Sketches und so weiter. Das folgt dann in den nächsten Jahren.
Super. Hat mich sehr gefreut, sehr schön mit euch zu schnacken. Ich würde ja fast noch Stunden weiter schnacken mit euch.
Es ist immer Luft nach oben bei uns, fast immer.
Kommt bald mal wieder nach Hamburg.
Unbedingt, wir freuen uns. Vielen Dank.
Es wäre ja irgendwie geplant gewesen, was beim Überjazz zu machen, aber das wird ja jetzt leider nichts werden, so wie es ausschaut. Also müssen wir mal schauen. Aber Elbjazz müsste irgendwann mal passieren eigentlich.
Das passiert.
Ich hoffe, wir kriegen das bald mal hin. Würde mich sehr freuen. Schön, dass du da warst.
Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal persönlich.
Ja, ich auch.
Danke.
Mach's
dir.
Gut, bis bald.
Ciao.
Bis bald. Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.